Herzlich willkommen beim ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast No Leads, No Fun. Unternehmen, die überproportional wachsen wollen, sind hungrig auf gute Leads. Diesen Hunger stillt No Leads, No Fun mit den weltweit besten Inbound-Methoden und Insights. Wir von Takeoff haben Inbound nicht erfunden, aber 2012 nach Österreich gebracht. Jetzt ist es aber Zeit, Inbound neu zu denken. Takeoff lernt gerade They Ask You Answer Inbound von Marcus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode No Leads, No Fun. Ich begrüße ganz herzlich den Patrick Burmeier. Patrick ist Inbound Marketing Manager bei Takeoff und der erste DIA Certified Coach im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, Patrick.
Hallo, Martin.
Ja, mein Name ist Martin Bredl. Ich bin der Geschäftsführer von Takeoff und es ist mir eine große Freude heute, dass ich den Patrick zu einem Thema interviewen kann, das ich glaube ein ganz wesentliches Thema im Inbound-Marketing ist und das ich glaube auch neben einem zweiten Thema die häufigste Ursache ist, warum Inbound-Marketing nicht funktioniert. Es ist nämlich das Thema Content. Guter Content ist der Treibstoff für das Inbound-Marketing. Wenn ich jetzt schon vorher gesagt habe, was ist das zweite Thema, warum Inbound-Marketing nicht funktioniert, das ist einfach die fehlende Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb, aber das ist ein Thema, zu dem wir ein anderes Mal eine Episode machen. Heute geht es aber um Content. Content ist der Treibstoff im Inbound-Marketing. Ohne Content wird die Inbound-Marketing-Maschine nicht ins Laufen kommen. Jetzt ist es aber so, dass in letzter Zeit sehr, sehr viel Content produziert wird. Ich habe heute nachgeschaut, vor dieser Aufnahme, pro Monat allein auf den WordPress-Seiten, also auf den WordPress-Webpages, werden 70 Millionen Blogposts pro Monat produziert. Kannst du dir vorstellen, 70 Millionen Blogposts auf WordPress. Jetzt ist WordPress sicher mit Abstand die größte Plattform für Webseiten, aber es gibt auch viele andere Plattformen, die auch Blogartikel produzieren. Es werden sicher über 100 Millionen sein, die da rausgehen. Und ich glaube, einige von uns können sich erinnern, dieser Mark Schäfer, ein sehr bekannter Social-Media-Experte in den USA, hat vor 5 Jahren begonnen darüber zu sprechen, über den Content-Schock. So, was er damals gemeint hat, ist, wenn jetzt alle Unternehmen beginnen, Content zu nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen, um potenzielle Kunden auf der Webseite anzuziehen, dann wird es bald so viel Content geben, dass das niemand mehr konsumieren kann. Und deshalb unterhalten wir uns heute in dieser Episode darüber, was ist denn der richtige Content? Was ist relevanter Content? Deshalb, Patrick, die erste Frage. Du hast dich sehr intensiv damit beschäftigt, auch in deiner Vergangenheit, bevor du für Takeoff gearbeitet hast. Wie würdest du sagen, was ist eigentlich relevanter Content?
Das ist immer eine witzige Frage. Was ist relevant? Weil im Internet, könnte ja alles sein. Alles, was irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zieht, das kann ja ein Faktor sein, wie man Content erstellen möchte oder wofür man Content erstellen möchte, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren, also ein bisschen PR-lastiges Thema. Natürlich auch Content für die Generierung von Leads.
Genau, Patrick, schön, dass ich hier unterbreche. Darum geht es mir jetzt, dass wir wirklich darüber reden. Was ist Relevanz, wenn es darum geht, Leads zu generieren, also wirklich mit Content Businesswachstum zu schaffen?
Na gut, wir müssen uns hier wahrscheinlich auch häufig erstmal anschauen, wie sich in den vergangenen, sage ich mal, 10, 20 Jahren unser Verkaufsverhalten verändert hat. Du hast ja gerade schon angesprochen, Unternehmen produzieren ohne Ende Content. Warum machen sie das eigentlich? Weil viele Unternehmen ja erkannt haben, dass Content eine gute Art und Weise ist, mit Kunden zu kommunizieren. Und weil sie auch erkannt haben, dass Kunden etwas ganz Bestimmtes machen. Sie wissen nämlich, dass Kunden sich informieren, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen, ganz besonders dann, wenn sie im Internet kaufen. Das trifft auf alles zu, was wir auf Amazon kaufen. Wir lesen uns Rezensionen durch, wir lesen uns die Bewertungen von anderen Personen durch, die dieses Produkt schon mal in der Hand hatten, was sie damit gemacht haben. Wir schauen uns YouTube-Videos an, wo jemand ein Paket öffnet, wenn er das erste Mal dieses Produkt bekommt und so weiter und so fort. Es gibt also jede Menge Möglichkeiten, vorher schon in Erfahrung zu bringen, wie ist ein Produkt oder ein Service. Die meisten Unternehmen wissen das ganz grob gesagt, sie wissen, dass sie mit Kunden über Content kommunizieren müssen und fangen natürlich an, jede Menge Content zu produzieren. Das ist das, was du ja gerade eben schon ganz richtig gesagt hast. Was sie damit bedienen wollen, ist im Prinzip dieses Verhalten, diesen Zero Moment of Truth. Das ist ein Ausdruck von Google, den Google mal geprägt hat. Das ist das Vorkauf, also Vorkontaktaufnahme im Prinzip, was zwischen Kunden und Unternehmen funktioniert, dass sich jemand halt über bestimmte Sachen, über sein Problem schon einmal informiert, über die Problemlösung informiert und dafür jede Menge Content konsumiert. Die meisten Unternehmen antizipieren das so ein bisschen. Sie nehmen das schon in ihre Content-Strategien mit auf und fangen dann einfach an, weil sie denken, sie müssen jetzt, um auf diese Maschine aufzuspringen, jede Menge Content zu produzieren, sie fangen eigentlich genau damit an. Sie produzieren jede Menge Content. Und das ist genau das, wo es dann schon an der Relevanz scheitert, weil in unseren vorherigen Episoden haben wir auch schon häufiger mal darüber gesprochen. Es kommt natürlich nicht darauf an, dass man einfach nur Content produziert, um dabei zu sein, sondern es kommt darauf an, Relevanz zu schaffen. Und wie schafft man Relevanz? Indem man die Fragen der Kunden auch beantwortet. Eine Problemlösung aufzeigt mit seinem Content und mit dem Problem auch bestimmte Dinge leitet. Nun ist das ziemlich schwierig zu machen eigentlich. Das hört sich so einfach und ziemlich banal anfasst. Die meisten Unternehmen würden sagen, das machen wir sowieso auf unserer Webseite. Also hier findet man ja alle Informationen zu, wie muss man kaufen, was kann man kaufen, was löst eigentlich dieses unser Produkt für ein Problem. Aber man muss auch ganz häufig sagen, dass die Unternehmen da recht falsch liegen. Und wenn man schon sehr, sehr viel mehr Zeit damit verbracht hat, diesen Content zu analysieren, so wie wir auch in unserem Job von verschiedensten Unternehmen, merkt man ganz schnell, wie groß die Lücken sind bei diesen Informationen.
Wir kommen dann auf die richtigen Themen zu sprechen. Was ist der Grund, warum Unternehmen so die richtigen Fragen, also die Fragen, die schwierig zu beantworten sind, vermeiden?
Es gibt einen tollen Ausdruck davon, der ist leider nicht von mir. Der kommt von Marcus Sheridan, dem Autor von The Ask Your Answer, dem Menschen, den wir im Bereich Inbound Marketing am meisten folgen und wo ich auch derzeit die Ausbildung zum sogenannten The Ask Your Answer Coach mache. Taya-Coach, wie wir es immer so schön abkürzen. Marcus Sheridan hat das einmal Ostrich-Marketing genannt, also Vogel-Strauß-Marketing. Die allermeisten Unternehmen verfolgen nämlich in irgendeiner Weise ihr ganz eigenes Vogel-Strauß-Marketing-Konzept. Hört sich irgendwie witzig an. Wir wissen ja alle, das große Vorurteil gegenüber dem Vogel-Strauß ist, dass er seinen Kopf bei Gefahr in Sand streckt, was eigentlich nicht
stimmt,
so ist. Aber wir
stimmt sicherlich nicht.
Nein, stimmt eigentlich gar nicht, woher auch immer dieses Bild kommt. Wir verwenden es ziemlich häufig eigentlich. Aber es ist ein gutes Wortbild für das, was im Marketing so häufig passiert. Unternehmen denken, wenn sie über etwas nicht sprechen, dass diese Information nicht an Kunden, also dass Kunden diese Informationen dann auch nicht bekommen. Das ist eine klassische Sales-Taktik im Prinzip. Die Vermeidung von darüber zu sprechen, was eigentlich ein Problem ist mit meinem Produkt, mit meinem Service etc. Und das zieht sich durch das ganze Unternehmen. Das zieht sich rein bis ins Marketing. Bedeutet, wir haben sehr, sehr viele Webseiten, die über alles und nichts sprechen. Sie sprechen nämlich ganz häufig über das nicht, was am wichtigsten ist. Sie sprechen nicht die Probleme an, nach denen wir eigentlich suchen. Weil wir interessieren uns ja nicht dafür, wie toll etwas funktioniert oder wie schön es aussieht oder wie nützlich es ist. Na, wir wollen eigentlich zuerst wissen, warum ist dieses Produkt besser als das andere? Und wie wollen wir das wissen? Das ist ein ganz natürliches Verhalten von Menschen. Wir vergleichen Dinge miteinander und natürlich vergleichen wir so, indem wir sagen, das eine ist schlechter als das andere. Aber dazu müssen wir natürlich wissen, was schlecht ist. Und das ist genau auch unser Suchverhalten heutzutage im Internet, dass wir versuchen, gerade Antworten auf diese Fragen zu finden. Und witzigerweise, wenn man jetzt mal an die eigene Website denkt, an das eigene Unternehmen, wie häufig sprechen wir eigentlich über Probleme? Wie häufig sprechen wir über diese Dinge, die uns selbst privat bei unserer Kaufentscheidung, wenn wir zum Beispiel ein Auto kaufen, vergleichen wir ja auch Modelle. Wir suchen danach, was für ein Problem hat dieser Motor im Winter, bei Kälte, bei Wärme etc. Das machen wir ganz natürlich. Und warum machen wir das nicht, wenn wir zu unserer Arbeit gehen und die Fragen unserer Kunden beantworten? Das ist ein ganz total verrücktes Verhalten eigentlich, was wir hier an Tage legen. Aber das ist genau das, was Relevanz eigentlich bedeutet.
Ein anderer Experte, der David Merman Scott, hat einmal gesagt, die Kunden kümmern sich nicht um dein Unternehmen, sie kümmern sich auch nicht um deine Produkte, sie kümmern sich nur um sich selber. Und das ist gut so, hat er gemeint. Das ist genau, glaube ich, dieses, was wir einfach bedenken müssen, nicht? Dass die Kunden einfach, ich glaube, wir finden auf allen Webseiten tolle Produktbotschaften. oder? Wir finden tolle About Us Seiten, wir finden tolle Videos, Image-Videos und so weiter und so fort, aber darum kümmert sich der Kunde nicht.
Und das ist wirklich, wirklich, wirklich toll, dass man so schöne Webseiten auch bauen kann. Ich meine, es gibt wirklich, wie du schon gesagt hast, Copywriter, die sind so talentiert darin, die besten Produktmessages zu formulieren. Nur das Problem dabei ist, es spricht unsere Kunden an auf irgendeine Art und Weise. Es spricht auch die Kunden an, die wahrscheinlich etwas kaufen wollen. Aber wir erreichen damit nicht den Großteil der Kunden. Weil der Großteil der Kunden sich nicht wirklich dafür interessiert, wie toll unser Unternehmen ist oder wie toll unser Produkt ist, sondern sie interessieren sich nur für die Lösung ihres eigenen Problems. Ich habe einen tollen Test, den ich ganz häufig verwende, wenn ich mit Unternehmen, unseren Kunden darüber spreche, warum man oder was eigentlich Vogelstrauß-Marketing ist, warum man nicht so häufig über Probleme spricht und warum das eigentlich schlecht ist. Das ist eigentlich so, dass man sich sehr häufig fragt oder dass ich sehr häufig meine Kunden frage, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wir haben ein Problem und wie gut wäre das, wenn wir das jetzt auf unserer Webseite veröffentlichen würden? Und gab es dann in eurem Unternehmen jemanden, der gesagt hat, das können wir nicht einfach so auf unserer Webseite besprechen. Das erklären wir lieber in einem persönlichen Gespräch. Das ist wahrscheinlich das Argument, was ich am meisten höre. Das ist so erklärungsbedürftig, das müssen wir persönlich erklären. Witzig dabei ist, Martin, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du die Antwort auf eine Frage auf einer Webseite nicht sofort findest und da steht oben rechts in der Ecke eine Telefonnummer, wo stehen würde, Sie haben Fragen, dann rufen Sie uns an. Rufst du da an?
Niemals, niemals.
Jetzt würden wahrscheinlich einige Leute sagen, ja doch, ich mache das. Aber im Durchschnitt kann man ganz ehrlich sagen, das macht niemand mehr von uns heutzutage. Wenn ich meine Information, die ich jetzt möchte, in dem Moment nicht sofort und sehr schnell finde, dann verlasse ich im Zweifelsfall diese Webseite und suche woanders weiter. Diese Vorstellung, dass jemand sich melden wird, wenn er eine Frage hat, ist eine Sache, die ist so weit weg von der Wirklichkeit mit unserem heutigen Suchverhalten, mit unserem heutigen Nutzungsverhalten von Suchmaschinen wie Google, die kann gar nicht weiter weg von der Wirklichkeit sein. Aber dieses Vorurteil ist immer noch in den Köpfen der Unternehmen drin, dass man sagt, wir sind anders, wir haben etwas sehr, sehr Spezielles, was wir anbieten und wir können das nicht einfach so auf unserer Webseite erklären, das müssen wir in einem persönlichen Gespräch erklären.
Leider passiert das halt nicht. Du hast zwar ja diesen Markus Sheridan genannt. Dieser Markus Sheridan ist war ein Swimmingpool-Verkäufer in Virginia in den USA und er hat begonnen, eben diese Fragen zu beantworten und von denen jetzt Patrick gesprochen hat, dass die meisten Unternehmen sie nicht beantworten. Und er hat dann eine Analyse gemacht. Er hat sich einfach angeschaut, welche Artikel, welche Seiten auf seiner Webseite, nämlich auf dieser Swimmingpool-Seite, ihm am meisten Geschäft gebracht haben. Nicht, wenn man Marketing Automation nutzt, so wie wir zum Beispiel HubSpot nutzt, da siehst du eben, wer geht auf welche Seite und was macht er danach. Einfach ausgedrückt, kauft er danach, wenn er auf dieser Seite war. Und dieser Markus Sheridan hat 5 Themen gefunden. Er sagt, diese Themen haben ihm am meisten Umsatz gebracht. Was waren das? Was sind diese 5 Themen, die Unternehmen offenbar, wenn sie sich trauen, darüber etwas zu veröffentlichen, was sind diese 5 Themen, diese Big 5, die am meisten helfen?
Was Markus Sheridan, glaube ich, zuerst überhaupt herausgefunden hat, ist, dass für die allermeisten Artikel oder der allermeiste Content, der veröffentlicht wird und nicht konsumiert wird, etwas fehlt. Und das ist etwas sehr, sehr Grundsätzliches. Das ist das Vertrauen in das Unternehmen, eine Frage auch beantworten zu können oder die richtige Lösung in dem Fall für mich anbieten zu können. Das ist wie bei dem Beispiel, was ich eben genannt habe, mit dem zum Telefonhörer greifen und die Frage zu stellen, warum mache ich das nicht? Warum greife ich nicht zum Telefonhörer? Weil ich dir nicht vertraue als Unternehmen. Ich kenne dich nicht. Du sagst, ruf mich an, wenn du mehr wissen möchtest. Das ist nicht gerade vertrauensbildende Maßnahme, würde ich jetzt mal sagen. Ich kenne dich nicht. Das ist halt das Problem dabei, dass ich sage, wie soll ich dir dann vertrauen, dass du auch tatsächlich der Experte für die Lösung meines Problems bist? Was er nämlich herausgefunden hat, das hast du ja schon ganz richtig gesagt, es gibt einige Themen, die vertrauensbildend sind, die vertrauensfördernd sind und die vor allen Dingen Kunden konsumieren, kurz bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Also wenn wir unseren tollen Marketing-Funnel, den wir immer Inbound-Marketing-Funnel zum Beispiel auch hernehmen, haben wir ja diese Top-of-Funnel, also ganz oben angelagerte Themen, die Leute interessieren, wenn sie gerade auf der Recherche, bei der Recherche sind für ihr Problem. Dann gibt es die Mitte des Funnels, so Middle of the Funnel, Themen, die schon ein bisschen näher daran sind, sich mit den Themen zu beschäftigen und welche Anbieter es eigentlich gibt. Und dann gibt es Bottom of the Funnel, also ganz am Ende des Marketing-Tunnels sozusagen, die Themen, die wir konsumieren, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, kurz bevor wir eine Entscheidung treffen wollen. Und er hat halt herausgefunden, dass natürlich, was ja auch logisch ist, für diese Themen Vertrauen eine ganz große Rolle spielt. Und die Themen, die er über seine Marketing-Automatisierungssoftware HubSpot dort identifizieren konnte, drehten sich um 5 Themenkreise. Das waren einmal Preise und Kosten. Das waren Probleme mit dem eigenen Service, mit den Produkten, die angeboten wurden, aber auch Probleme zum Beispiel in der Industrie. Es ging um Vergleiche, was ist besser als. Es ging um Bestenliste, Entschuldigung, das passt eigentlich mehr dazu. Das ist, was sind die besten Varianten, die besten Services, die besten Produkte, die ich kaufen kann. Und es ging um Rezensionen, also das Typische, was wir auch auf Amazon sehen, Bewertungen von Personen, die den Service oder das Produkt schon mal genutzt haben. Das sind die 5 Themen, die er identifizieren konnte, die ihm persönlich in seinem Swimmingpool-Geschäft am meisten Umsatz gebracht haben, also die offensichtlich dazu beigetragen haben, dass jemand nachher tatsächlich einen Kauf getätigt hat. Was ganz witzig ist, das hört sich jetzt auch sehr banal an eigentlich, dass man über solche Themen spricht, aber Markus Sheridan sagt das auch immer ganz gerne, es ist wirklich, wirklich schwierig, über diese Sachen zu sprechen.
Patrick, was ich jetzt schon höre, sind Einwände und der Einwand, der immer kommt, aber wir sind kein Swimmingpool-Unternehmen. Wir sind anders. Wir sind ganz sicher anders. Was sagst du jemand, der sagt, wir sind anders?
Die meisten Unternehmen sind ja zum Glück keine Swimmingpool-Unternehmen, aber es ist schon sehr erstaunlich, dass alle von uns, also jeder von uns, der ein eigenes Unternehmen hat oder der in einem Unternehmen arbeitet, würde sagen, wir sind anders, wir machen irgendwas anders. Interessanterweise lassen wir da eine Sache immer außen vor. Warum kauft jemand bei uns, Martin? Was denkst du? Warum kommt jemand zu uns, zu Takeoff und sagt, Martin, ich möchte gerne, dass ihr für uns ein Inbound-Marketing-Programm aufsetzt, sodass ich mehr Leads generieren kann. Warum macht er das?
Ja, ich kenne die Antwort schon, weil wir schon oft drüber gesprochen haben. Aber ich glaube, es liegt klar auf der Hand. Ich mache das ja auch so. Ich kaufe nur bei jemandem, dem ich vertrauen kann. Nicht? Das heißt, das Vertrauen ist die Basis fürs Verkaufen. Und ich glaube, es stimmt eben nach wie vor, dass wir halt viele auch Kaufentscheidungen im Bauch treffen. Natürlich müssen bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein, nicht? Also wenn der Preis komplett außerhalb des Machbaren ist. Aber ich glaube, wenn eben manche Dinge erfüllt sind, dass dann das Vertrauen die Nummer 1 bei der Kaufentscheidung ist, ganz klar.
Genau. Und es wäre jetzt ja irgendwie verrückt, wenn ein Vertriebler bei einem großen Autozulieferer sagen würde, nee, Vertrauen spielt keine Rolle in meinem Geschäft. Das wäre ja irgendwie verrückt, oder? Also ich glaube nicht, dass es
Wir sind ein Autobauer und kein Swimmingpool-Unternehmen.
Genau, für uns spielt Vertrauen aber auch keine Rolle. Also ich glaube nicht, dass es irgendein Unternehmen gibt, das sagt, nee, Vertrauen brauchen wir nicht, unsere Kunden kaufen einfach so. Das geht immer um Vertrauen. Es geht vor allen Dingen im B2B-Geschäft um Vertrauen. Wenn es um sehr, 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 sehr große Investitionen geht, wenn es wirklich viel kostet. Natürlich, wenn man kleinere Artikel kauft, die wenige Euro kosten, ist es wahrscheinlich nicht so relevant, wie sehr ich dem Anbieter vertraue. Aber vor allen Dingen im B2B-Bereich ist es ein ausschlaggebender Faktor, wie sehr ich dem Gegenüber vertraue, wie sehr ich dem Anbieter vertraue. Und ich glaube, da kann auch jeder im B2B-Bereich zustimmen, Vertrauen verkauft besser. Und das ist genau die Grundlage, die auch The Ask Your Answer hat und die Grundlage, die diese Big Five eigentlich haben. Und deswegen funktionieren diese Big Five-Themen auch für jedes Unternehmen. Und hier kann man sehr, 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 sehr erstaunliche Resultate sehen. Es gibt zahlreiche Case Studies schon von Agenturen, die dieses Konzept The Ask Your Answer benutzen. Und es gibt natürlich einige Dinge, die man immer als erstes machen muss, wenn man über diese Themen spricht.
Patrick, du hast vorher schon gesagt, es ist verdammt hart, das eigene Unternehmen zu überzeugen, diesen Weg zu gehen. Kannst du uns ein paar Tipps geben? Wie kann man damit beginnen?
Ich habe das Beispiel ja gerade eben schon mal genannt. Im Unternehmen gibt es sicherlich Personen, die sagen, das können wir so nicht machen, wir sind anders. Das weist der eigentlich schon darauf hin, dass man, bevor man überhaupt mit der Content-Erstellung im Großen und Ganzen loslegen sollte, alle Personen, die irgendwie in irgendeiner Weise Content nutzen oder zu Content beitragen sollen oder können, im Unternehmen zusammenbringt. Und auch möglichst jeden in einen Raum steckt, der eine Business-Entscheidung treffen kann. Um diesen Personen klarzumachen, welche Rolle eigentlich Content im täglichen Geschäft spielt und welche Rolle Content dabei spielt, Vertrauen aufzubauen. Das funktioniert am besten meistens mit Workshops, die man zu Beginn von solchen größer angelegten Projekten macht, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt erstmal auch die Kultur in unserem Unternehmen ansprechen. Wie setzen wir Content ein? Was wollen wir damit erreichen? Wer verwendet das eigentlich? Wer soll dazu beitragen? Also, dass man das wirklich auf die ganz, ganz hohe Ebene hebt und das nicht als irgendein Marketing-Thema betrachtet, sondern dass man das so weit nach oben stellt, dass alle Bereiche involviert sind. Um auch klarzustellen, Content ist wichtig, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe. Content ist die Art und Weise, wie Unternehmen heutzutage mit ihren Kunden kommunizieren. Alles ist Content, auch PR ist Content in irgendeiner Weise. Aber bei PR ist halt nochmal der Unterschied ganz häufig dabei, es hat einen anderen Ansatz, was wir damit erreichen wollen. Content für die Lead-Generierung, wenn das im Mittelpunkt steht von einem Unternehmen, muss auch jeder wissen, was erreichen wir damit oder was wollen wir damit erreichen und was ist mein Beitrag dazu. Das ist nicht nur irgendeine Marketingmaßnahme, sondern das ist eine unternehmensstrategische Entscheidung, die auch von allen mitgetragen werden. Und deswegen, sowas startet ganz grundsätzlich damit, dass man alle Verantwortlichen in einen Raum sperrt.
Und das heißt, es muss auch von oben getragen sein, von der Geschäftsführung getragen sein, sonst wird das nicht funktionieren. Also Patrick, dein Vorschlag ist, mit einem Workshop zu beginnen, wo es gelingt, alle im Unternehmen, die relevante Entscheidungen treffen, relevante Entscheidungen, wenn es um die Kunden geht, treffen, dass man sie überzeugt, welche Rolle Content insgesamt für das Wachstum des Unternehmens spielen kann. Und dann glaube ich aber noch, gibt es einen sehr, sehr speziellen Einsatz von Content, nämlich, dass der Vertrieb auch diesen Content nützt, um schneller Abschlüsse zu erzielen. Kannst du dazu auch noch etwas sagen?
Ja, ganz genau. Die andere Richtschnur, die andere Messlatte, die ich legen würde, mit welchem Content man jetzt beginnt, den man produzieren sollte, mit welchen Ansätzen man produzieren sollte, ist immer, dass ich mich jedes Mal fragen würde, wenn ich ein Stück Content produziere, kann das mein Kollege im Sales morgen dazu nutzen, um einen Deal schneller abzuschließen? Das ist, glaube ich, etwas, was man auch nicht außer Acht lassen darf und wofür They Ask Your Answer oder die Big Five sich vorzüglich eignen, da diese Themen ja über Dinge sprechen, die uns kurz vor der Kaufentscheidung helfen sollen, eignen sich diese Themen natürlich auch vorzüglich dafür, im Sales-Prozess eingesetzt werden zu können. Und ich würde auch immer, wenn ich darüber nachdenke, mit welchem Content ich beginne, auch hier die Messlatte legen, es muss etwas sein, was meinem Kollegen im Sales hilft, besser abzuschließen. Bedeutet, alle anderen Themen würde ich erstmal auch ausklammern und dann die Brücke schlagen zu den Themen, über die man sonst noch reden kann. Zuallererst würde ich immer die Messlatte legen, ist das etwas, was tatsächlich auch sofort genutzt werden kann und wo ich dann auch ein Ergebnis sehe, wie auch Markus Sheridan die Ergebnisse gesehen hat, wo er zurückführen konnte, dieser Artikel hat mir dabei geholfen, 10 Millionen US-Dollar zu verdienen und viel mehr Pools zu verkaufen. Das ist ja das Ergebnis, was wir auch im Vertrieb sehen wollen. Und genau so sollte man auch darüber nachdenken. Sales gibt hier den Input und sagt, das ist ein Stück Content, mit dem kann ich arbeiten, das brauche ich. Und hundertprozentig sind auch hier Themen aus dem Big Five-Bereich mit dabei.
Du hast von den Big Five gesprochen. Jetzt, wir wollen ja hunderte Artikel schreiben. Wir können nicht jeden Artikel zu einem dieser fünf Themen produzieren. Was sind denn sonst noch so Themen, die auf Wienerisch, würde man sagen, die ziehen? Content, der etwas bewegt. Was ist so über den Big Five hinaus?
Über die Big Five hinaus, also über Probleme, Kosten, Vergleiche, Bestenliste und Rezensionen kann man natürlich über all das schreiben, was Kunden wirklich interessiert. Und da würde ich natürlich auch jedem Unternehmen raten, das mit der Content-Produktion anfängt, immer sehr stark darauf zu hören, was sind die Fragen, die dem Sales-Team am meisten durch die Kunden gestellt werden. Also wir nennen das auch 80% sozusagen. 80% der Fragen, die im ersten Vertriebsgespräch gestellt werden, eignen sich vorzüglich dafür, jede Menge Content zu erstellen. Weil das ist genau das, wonach Personen auch im Internet suchen. Das ist im Prinzip auch die beste Suchmaschinenoptimierungsstrategie, die man haben kann. Einfach schauen, was fragen meine Kunden meinen Vertrieb in den ersten 2, 3 Gesprächen, die man führt. Weil das sind unter Garantie die Dinge, die sie auch suchen, wenn sie auf Google gehen und sich zu diesem Thema informieren. So hat man die beste SEO-Strategie, die es gibt, und man hat auch eine Richtschnur schon, was für ein Content man erstellen sollte. Und unter Garantie, in diesen Fragen sind auch immer Big Five-Themen mit dabei. Jeder wird fragen, was kostet das? Jeder wird in irgendeiner Weise fragen, was für Probleme gibt es damit? Jeder wird sagen, ist das denn die beste Lösung? Was gibt es noch? Können Sie mir vielleicht noch jemand anderen empfehlen? Diese Frage kommt auch sehr häufig in diesen Zusammenhängen. Und sehr, sehr häufig werden Sie auch sagen, können Sie uns irgendwelche Anwendungsbeispiele schon mal geben? Können Sie uns Case Studies liefern, wo das schon mal funktioniert hat?
Patrick, zum Schluss noch einmal ganz plakativ. Was sagst du an den Geschäftsführer, der sagt, auf keinen Fall wollen wir auf unserer Webseite über unseren Preis sprechen, weil wir sind so individuell anders.
Wir sind so anders, wir können nicht einen Preis auf der Webseite nennen.
Vielleicht gibt es auch gar nicht den einen Preis. Ja, ich denke an Serviceunternehmen. Es gibt ja Unternehmen, die haben nicht den einen Preis.
Ist natürlich der häufigste Fall, dass gerade auch im B2B-Bereich man sagen muss, der Preis hängt von so vielen Faktoren ab, ich kann keinen Preis auf meiner Webseite nennen. Und das ist genau die Antwort, die ich auch einem Geschäftsführer geben würde. Super, er hängt von ganz vielen Faktoren ab. Dann schreibt das doch auch. Weil das ist doch, glaube ich, die einfachste Geschichte, die man sozusagen auf seiner Webseite für Content-Erstellung nutzen kann. Man schreibt darüber, warum man nicht eine Frage so einfach beantworten kann. Und gerade beim Preis ist das so. Aber wenn ich nicht genau einen Preis nennen kann, habe ich mindestens 50 Argumente, warum ich das nicht so sagen kann. Das sind die Argumente, die jeder Sales-Mitarbeiter in seinen Vertriebsgesprächen sagt. Auch ein Sales-Mitarbeiter wird immer sagen, nun ja, den Preis kann ich Ihnen jetzt nicht so genau geben, das kommt darauf an. Und erklärt dann, worauf es ankommt. Und das ist genau das, was ich, glaube ich, jemandem, also auch einem Geschäftsführer sagen würde oder einem Vertriebsleiter sagen würde, wenn jemand mir sagen würde, wir können nicht über den Preis schreiben. Müsst ihr auch nicht. Ihr könnt aber über alle Faktoren schreiben, die den Preis bestimmen, die die Kosten ausmachen. Und das funktioniert mit sehr, sehr vielen Themen. Und das ist auch eine der einfachsten Regeln, die man sich, glaube ich, merken kann. Kann ich über etwas nicht sprechen, weil es sehr erklärungsbedürftig ist oder vielleicht sogar geheim, sage ich mal, weil ich das nicht preisgeben möchte gegenüber meinen Wettbewerbern. Das ist ja auch ein häufiges Argument, was kommt. Wenn wir darüber sprechen, weiß der Wettbewerber auch, das, was wir dann machen. Dann sollte ich darüber sprechen, warum ich nicht darüber sprechen kann. Und erklären, warum das nicht so einfach ist. Selbst das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Und es ist ein ganz anderes Marketing als das Vogelstrauß-Marketing.
Es geht also um diese radikale Offenheit, Antworten zu geben auf alle Fragen, die wir bekommen. Lieber Patrick, ich glaube, wir kommen zum Ende unserer Episode. Diese Episode ging alles um die Big Five und die Themen zusätzlich zu den Big Five, wie diese Big Five helfen können, Vertrauen aufzubauen, wie diese Big Five helfen können, mehr potenzielle Kunden auf die Webseite zu bekommen, mehr Leads zu generieren und wieder Vertrieb mit diesen Big Five-Themen besser und schneller Abschlüsse erreicht. Patrick, vielen Dank.
Sehr gerne, es war mir eine Freude. Ich habe wahrscheinlich nicht alles sagen können, was ich sagen wollte zu den Big Five, weil es gibt natürlich sehr, sehr viel mehr auch noch dazu zu sagen.
Wo erfährt man mehr darüber?
Wir haben einen tollen Blogartikel zu dem Thema auch, den ich hier an dieser Stelle noch empfehlen möchte. Einfach, wer sich weiter informieren will. Aber ganz grundsätzlich empfehle ich auch natürlich jeden das Buch They Ask Your Answer von Marcus Sheridan, spricht über diese Themen auch und über diese Art von Content im Detail. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, dieses Buch einmal zu lesen. Es ist augenöffnend in dem Falle. Wir probieren es aus. Wir sehen die Erfolge damit. Wir richten unser eigenes Marketing danach aus und das unserer Kunden. Und auch wir sehen die Erfolge damit. Es ist faszinierend, mit welchen Kleinigkeiten, die man sonst normalerweise ausbildet, was für Erfolge die bringen und welche Erfolge Ehrlichkeit im Marketing bringen. Das hört sich wiederum, ich kann es nur immer wieder wiederholen, es hört sich sehr banal an. Die Sache ist nur, es macht niemand. Und wenn man der Erste ist in seinem Bereich, der gewisse Fragen beantwortet, wird man auch am meisten Erfolg haben. Das heißt, es ist halt natürlich auch ein Zeitfaktor damit bei. Wenn ich jetzt als Unternehmen anfange, bestimmte Dinge, so wie Marcus Sheridan als Poolverkäufer, über bestimmte Dinge zu sprechen als Erster, werde ich die meisten Ergebnisse erzielen. Das ist immer schon so gewesen. Wer der Erste ist, kriegt auch den großen Teil des Kuchens ab.
The early bird gets the worm. But the second mouse gets the cheese. Liebe Zuhörer von unserem Podcast, schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Podcast. Stay tuned. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun Episode. No Leads, No Fun gibt es alle 2 Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten 2 Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Sheridan, They Ask, You Answer. Schreibe an martin.bredel@takeoffpr.com. Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.